Also jetzt zu sagen, okay, Laura, du machst doch beides, du machst so Straßen- und Traillauf, deswegen hier, wie wär's, da macht man mal Straße, da macht man mal Trail. Also man kann nicht einfach wild diese Rennen mischen, sondern man muss sich schon genau überlegen, wie baut sich die Saison auf, weil das schief gehen kann. Da spürt man, dass es zwei unterschiedliche Disziplinen sind.
3, 2, 1, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal, brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch, denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I was like, I just thought it's not good.
And pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trailfunk. Mein Name ist Christian und ich freue mich sehr auf meine heutige Gesprächspartnerin. Sie ist Straßenläuferin bzw. Marathonläuferin, Trailläuferin, Bergläuferin, Crossläuferin oder vielleicht sollte ich einfach sagen, sie ist Läuferin. Sie lässt sich jedenfalls schwer in eine Schublade stecken und betreibt den Sport multidisziplinär, um mal einen Begriff aus der Wissenschaft zu verwenden. Denn Sportwissenschaftlerin ist sie auch. 2023 wurde ihr der Doktortitel verliehen. Sie hat mehrere deutsche Meisterschaften gewonnen. Sie ist Olympionikin und ihre Marathon-Bestzeit von 2:24:32 ist die fünftschnellste Marathonzeit einer deutschen Frau aller Zeiten. So, genug der Vorrede, würde ich sagen. Damit herzlich willkommen, Laura Hottenrott.
Ja, hallo Christian. Ich freue mich, bei euch zu sein.
Schön, dass du da bist, Laura. Wenn dich jemand im Smalltalk fragt, wer du bist und was du so machst, was antwortest du dann?
Ja, ich bin Läuferin. Ja, und ich mag sowohl Straßenlauf wie Traillauf. Ich glaube, das charakterisiert es gerade ganz gut.
Das finde ich ganz spannend, dass du gleich Läuferin sagst, weil die Frage zielt ja häufig so auf die Lohnarbeit ab, ne? Also weniger auf jetzt eine Leidenschaft oder ein Hobby oder so. Das heißt, was ist Laufen aktuell für dich eigentlich? Also Hobby, Beruf, Nebenjob?
Ich würde sagen Leidenschaft. Also dadurch, dass ich es ja jetzt auch schon sehr viele Jahre auf einem hohen Niveau mache, es ist definitiv eine Leidenschaft, die mir unglaublich viel Spaß bringt, aber natürlich auch teilweise ja auch mein Job ist, aber so würde ich es halt nie sehen, weil ich meine, dadurch, dass ich ja auch noch in der Lehre arbeite, ist das sozusagen mein Job und Laufen mache ich immer, weil es mir, weil ich auch Lust dazu habe, weil es mir Spaß macht und ich würde es nicht so viele Jahre jetzt schon auf dem Niveau machen wollen, wenn es nicht meine Leidenschaft wäre.
Habe ich da das richtig rausgehört, dass du dich eigentlich, weil du dich entscheiden müsstest, mehr über den Sport als über deine akademische Laufbahn identifizierst?
Ja, schwierig. Also ich finde zum Beispiel jetzt, du hast den Doktortitel eben angesprochen, das ist jetzt nicht etwas, was mir jetzt wichtig ist, dass es genannt wird. Und es ist schon auch ein wichtiger Teil und auch die Arbeit in der Lehre macht mir Spaß. Aber ich würde schon sagen, dass das Laufen aktuell auch einen größeren Stellenwert einnimmt, in dem, was ich am Tag mache und über das ich nachdenke. Und das andere gibt mir so ein bisschen den Ausgleich dazu. Also es gibt Phasen, da ändert sich das auch wieder so ein bisschen. Also wenn man gerade irgendwo aktuell eine Studie durchführt oder an der Promotion geschrieben hat und auch mal längere Zeit keine Wettkämpfe gemacht hat, dann dreht sich das so ein bisschen. Aber aktuell ist schon so ein bisschen, wie du sagst, Laufen auf die 1 und das Akademische auf die 2.
Ich bin beruhigt, dass du sagst, dass man deinen Doktortitel nicht mitnennen muss. Das habe ich mich nämlich tatsächlich gefragt, ob das Dr. Laura Hottenrott wichtig ist. Aber scheinbar nicht so, oder?
Nee, den brauchst du nicht dazu sagen.
Okay, du bist am 14. Mai 1992 in Kassel geboren. Und ich nenne dir jetzt mal 3 prominente Personen der Zeitgeschichte, die ebenfalls am 14. Mai Geburtstag haben. Und du nennst mir bitte die Person, mit der du am ehesten zusammen deinen Geburtstag feiern würdest, ja? Oder sagen wir mal, ihr würdet zur Feier irgendwie eine Runde laufen gehen zusammen. Also, wir haben zur Auswahl Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett, Revolutionär Che Guevara oder Meta-Chef Mark Zuckerberg? Wen suchst du dir aus? Und warum?
Hui. Ich wusste, dass keiner von denen an meinem Geburtstag hat. Mein Opa hat auch am gleichen Tag Geburtstag gehabt, deswegen war es immer ein sehr spezieller Tag, der 14.05. Ja, ich würde, glaube ich, Mark Zuckerberg davon wählen, weil ich es als Persönlichkeit am spannendsten fände und mir so, glaube ich, die meisten Fragen einfallen würden.
Mark Zuckerberg, interessanterweise, läuft auch hin und wieder. Und ich habe herausgefunden, dass der 5 Kilometer sogar unter 20 Minuten laufen kann. Erinnerst du dich, in welchem Alter du das erste Mal unter 20 Minuten auf 5 gelaufen bist?
Oh ja, das weiß ich noch sehr genau. Das war beim Paderborner Osterlauf mit meinem Papa zusammen. Wir sind beide die 5 Kilometer gestartet. Ich glaube, ich war 16 und ich bin ganz knapp unter 20 Minuten geblieben, ja.
Ist interessant, denn ich habe bei World Athletics nachgeschaut und dein allererstes dort eingetragenes Ergebnis ist vom 17.04.2010. Das heißt, da warst du 17 und das war ein 5000 Meter Lauf. Ich habe jetzt vergessen, wo der war, aber vielleicht erinnerst du dich, weißt du noch, in welcher Zeit du da die 5000 Meter gelaufen bist?
Ach, ich glaube, das weißt du besser als ich. aber das war auf der Bahn, das ist richtig.
Ich war muss auf der Bahn gewesen sein, ja.
Genau, aber wahrscheinlich dann so um die 20 Minuten oder 19?
18 Minuten 18.
Ah ja, okay.
18 Minuten 18 und 4 Jahre später bist du auf derselben Distanz schon 15:47 gelaufen, also ein ganz schöner Sprung. Deswegen die Frage, war das damals, das war so die Abi-Zeit, war da schon alles so auf Sport ausgerichtet, dass du in so kurzer Zeit solche Verbesserungen deines Ergebnisses irgendwie erzielen konntest?
Ja, interessant, dass du das fragst, weil es war tatsächlich nicht so. Also ich habe schon immer seit Kind an Ausdauersport gemacht, also Mountainbiken, Schwimmen, im Winterskilanglauf, war auch im Leichtathletikverein, im Schwimmverein, habe Ballett gemacht, habe Jiu-Jitsu gemacht, also alles so ein bisschen, aber war nicht aufs Laufen spezialisiert alleine in der Schulzeit. Und auch während der Abi-Zeit, also für mich war feiern gehen, Freund, Freunde, alles sehr, sehr wichtige Dinge. Und ich bin auch total froh darüber, dass halt Sport in meinem Kopf auch nicht so einen großen Raum eingenommen hat. Und ich dann erst eigentlich nach dem Abitur, wo ich überlegt habe, was ich gerne machen möchte. Also ich wusste nach dem Abitur, ich möchte gerne ins Ausland gehen und habe da so die Chance gewittert, dass man das Ausland mit dem Sport verbinden kann, indem man in die USA geht und dort für ein College starten kann und gleichzeitig dort dann Biologie studieren. Und deswegen kam dann auch dieser von dir angesprochene Leistungssprung, weil dadurch, dass ich in die USA gegangen bin und da das erstmals in einem großen Team trainiert habe und an großen Wettkämpfen teilgenommen habe, das Laufen einen viel größeren Raum eingenommen hat. Und ich da dann auch gesagt habe, okay, ich bin wirklich Läuferin und habe auch nicht mehr diese ganzen anderen Ausdauersporten parallel gemacht, weil man dort halt nur Laufen trainiert hat neben der Uni. Und habe mich dann auch meine Leistungen so nach der Abi-Zeit dann steigern können. Aber davor war es so, ich war total stolz, wenn ich meine Quali geschafft habe für eine deutsche Meisterschaft im Jugendbereich, aber bin dann eher so als eine der Letzten ins Ziel gelaufen.
Das heißt dann im Studium an der Uni in den USA, wurden da dann auch die Weichen gestellt so in Richtung Leistungssport, dass du gemerkt hast, ich habe irgendwie ein Talent und ich verfolge das jetzt mal ein bisschen ambitionierter weiter?
Ja, ganz genau. Also das kam aber sehr intrinsisch. Also ich bin da hingegangen und war mir auch gar nicht sicher, ob ich überhaupt die kompletten, am Ende waren es jetzt fast 5 Jahre, da bleibe, sondern ob ich es mir nur mal ein Semester anschaue, wie ich es finde. Aber die Wettkämpfe waren das, was mich intrinsisch total motiviert hat. Also ich liebe es einfach, mit und gegen andere Frauen zu laufen und alles an diesen Cross-Country-Wettkämpfen, aber auch Bahnwettkämpfen hat mir so viel Spaß bereitet, aber auch, es ist ja nicht immer nur Spaß, sondern auch so viel, weiß nicht, Biss, Leidenschaft, Ehrgeiz, dass ich dann halt das Ziel hatte, immer besser zu werden. Aber habe da immer nur so erstmal als Ziel gehabt, okay, was sind in Amerika interessante Meisterschaften? Also sei es jetzt eine Conference, eine Regional, später vielleicht Nationals. Also habe einfach geschaut, dass ich da so mich steigern konnte. Und dadurch kam, glaube ich, so dann auch der Ehrgeiz von selber, so von innen heraus, ja.
Inwiefern hat sich dann diese Leidenschaft. Inwiefern wurde die von deinem Elternhaus, vielleicht auch in Person deines Vaters, müssen wir ganz kurz erwähnen, Kuno Hottenrott, dein Vater, auch ziemlich schneller Marathonläufer gewesen in seiner Zeit, ist auch bis heute dein Trainer, wenn ich das richtig sehe. Inwiefern hat ihn das so ein bisschen, ja, vielleicht erfreut, dass du da in seine Fußstapfen ein Stück weit treten möchtest? Und inwiefern hast du diese Unterstützung aus dem Elternhaus dann auch bekommen?
Ja, also wie ich eben gesagt habe, habe ich halt seit Kind an Ausdauersport gemacht und zum größten Teil auch mit meinem Vater gemeinsam. Und er war früher auch Bundestrainer im Triathlon und hat selber Skilanglauf mir sehr früh beigebracht, gibt auch mit Studierenden Skilanglaufkurse. Also ihm war es schon immer wichtig, dass ich Sport mache und Ausdauersport, aber nicht halt so runtergebrochen unbedingt nur auf das Laufen. Und er war aber auch total stolz, wenn ich es dann halt im Jugendbereich geschafft habe, eine Quali für eine deutsche Meisterschaft zu laufen. Also er war schon immer stolz auf mich. Ich glaube, das haben Eltern auch so an sich. Und ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie da vielleicht ja noch hätte viel, viel besser sein können oder ähnliches. Also er war immer eigentlich positiv überrascht und hat mich durchweg motiviert und dabei auch so motiviert, dass wir halt früher nicht schon knallharte Intervalle auf der Bahn gelaufen sind, sondern das Ganze halt immer spielerisch angegangen sind. So für ihn stand halt der Spaß und so das ausgeglichene Training und das Ganzkörpertraining immer im Vordergrund. Und dann in den USA, glaube ich, hat er sich erstmal sehr darüber gefreut, dass ich ein Biologiestudium angefangen habe. Ich glaube, das war so die erste Freude, die er hatte. Und dass das Laufen dann so von innen heraus sich bei mir immer stärker entwickelt hat. Ich glaube, das war dann so ein Zusatz. Also das war gar nicht unbedingt so zu erwarten. Und ja, das war dann auch einfach toll, weil wir dann immer mehr in den Austausch gekommen sind. Man kennt das ja vielleicht so ein bisschen, wenn man sich früher in der Schulzeit jeden Tag gesehen hat, aber dann das erste Mal von zu Hause weg ist und dann plötzlich ja dann halt nur noch telefonieren kann. Oder damals zu der Zeit konnte man gar nicht direkt mit dem Telefon in die USA anrufen. Man konnte nur Skype nutzen dafür. Dann hat man sich natürlich immer viel zu erzählen. Ja, wie läuft das Training hier? Was ist dein Tipp? Was soll ich vielleicht anders machen? Und dann hat er mir halt schon da immer Hinweise gegeben, dass man sich auch in den USA halt nicht überfordert, weil das ist im College auch ein kritisches Thema, dass natürlich der Coach oft will, dass man sehr viele Wettkämpfe macht in sehr kurzer Zeit und auch sehr viele harte Intervalle läuft und dann natürlich im Team untereinander sehr viel Konkurrenz ist. Und da hat er dann immer geholfen, mir zu zeigen, wie ich besser auf meinen eigenen Körper hören kann und dann halt auch dem Coach sage, hey, heute geht's mir nicht gut, ich mache das lieber nicht, aber einfach auch, um einfach nur meine Einheit auszusetzen, um mich länger erholen zu können. Und ich glaube, so diese ganzen Hinweise, die er mir dann da halt schon immer gegeben hat, hat mir dann auch geholfen, mich im College dann immer weiter zu verbessern und halt da nicht ausgebrannt wiederzukommen.
Es hat mich eh interessiert, das Thema, wie ist eigentlich dieses Trainer-Athletinnen-Verhältnis, wenn es gleichzeitig ja auch Vater-Tochter-Verhältnis ist. Also du hast jetzt gesagt, er hat dir so Tipps gegeben, hat dir auch so gesagt, also so fürsorgliche Tipps eigentlich. Ja, so übertreib's nicht, bleib gesund und so. Also würdest du sagen, dass gerade dieses familiäre Verhältnis eurem sportlichen Verhältnis noch so eine ganz besondere Note gibt?
Ja, absolut. Also er trägt maßgeblich dazu bei, dass ich sehr ausgeglichen bin, weil man selber kennt es ja oft, möchte man selber mehr und man ist manchmal nicht sehr geduldig oder man möchte dem Körper mehr abfordern, als er kann oder man ist unzufrieden mit einer bestimmten Intervalleinheit, die man gelaufen ist, wenn man eine bestimmte Pace nicht geschafft hat. Und er sieht aber immer das Langfristige und das große Ganze und wenn ich irgendwo ein Intervallprogramm nicht so geschafft habe, dann schaut er sich stattdessen aber die Herzfrequenzdaten an und ordnet es nochmal anders ein. Also er fordert mich einerseits, aber andererseits würde ich sagen, ich bin strenger zu mir selber und er gibt mir eher das Gefühl, dass man langfristig auf einem guten Weg ist und dass man halt Step by Step schauen muss. Und ich glaube, das trägt doch dafür bei, dass man dann ja nicht zu viel mit einmal will, sondern halt immer wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, ja.
Also hat Vorteile, dass er nicht nur die Athletin eben sieht, sondern auch halt Laura, seine Tochter sozusagen und da so ja die Balance auch im Blick hat, die gesundheitliche Balance. Es ist ja gar nicht so außergewöhnlich, dass ein Elternteil halt auch Trainer eines Athleten ist. Ja, also es gibt einen Sport häufiger. Also ich denke da zum Beispiel an die Inge Brixens oder Katrin Dürre-Heinig beispielsweise, die trainierte ihre Tochter Katharina Steindruck, wenn ich richtig informiert bin. Also kann es auch Situationen geben, in denen das Arbeitsverhältnis, sage ich mal, von der zwischenmenschlichen Beziehung so ein bisschen gestört wird? Also wo man sich eher so ein professionelles Verhältnis wünschen würde?
Ich kenne es jetzt halt nicht anders, weil mein Vater schon immer mein Trainer ist. Deswegen könnte ich jetzt gar nicht sagen, wie es jetzt anders sein würde. Aber klar ist es manchmal, glaube ich, einfacher, wenn man Dinge vorgegeben bekommt und man sie dann einfach abarbeitet, ohne sie zu hinterfragen. Aber natürlich, dadurch, dass mein Vater ist und wenn er mir etwas vorschlägt und ich bin aber etwas anderer Meinung, dann starte ich direkt eine Diskussion. Also warum ist es so? Warum machen wir das so? Warum machen wir es nicht anders? Wäre es nicht besser? Ich würde es so und so machen. Und das kann natürlich dann auch ein bisschen länger dauern, wenn man dann darüber diskutiert und das Ganze ein bisschen verkomplizieren. Weil sich selber ja Gedanken auch über das Training zu machen, fordert einen ja zusätzlich so ein bisschen. Also manchmal ist es vielleicht einfacher, man würde einen Plan einfach abspulen und man könnte ihn halt nicht so hinterfragen und diskutieren. Und wir haben da über die Jahre auch viel voneinander gelernt. Also zum Beispiel weiß ich auch oft, wenn er mir etwas vorgibt, was ich gar nicht so selber vorhersehen konnte, dann ist es manchmal mit Absicht, weil er einfach möchte, dass er einen neuen Reiz setzt. Etwas, was wir noch nie so vorher gemacht haben. Und dann weiß ich, wenn ich jetzt anfange zu diskutieren, das bringt nichts, dann nehme ich dann doch erstmal so hin und versuch's. Und dann später frage ich, komm, das hast du vielleicht extra so anders gemacht, als wir es bisher immer gemacht haben, weil du halt was Neues ausprobieren wolltest. Also er überrascht mich immer wieder. Und ich könnte den Plan nie selber schreiben und würde denken, okay, ich kenne ihn ja so gut, ich weiß jetzt, was er aufschreibt. Sondern er überrascht mich immer wieder aufs Neue. Und ich glaube, das liegt aber auch daran, dass er ja, ja mit Studierenden arbeitet, dass er in der Wissenschaft tätig ist, dass er ja schon so viele Jahre Erfahrung im Leistungssport hat und dann, glaube ich, auch so ein bisschen psychologisch weiß, wie Athletinnen ticken. Und ja, dass man halt auch jede Marathonvorbereitung am besten anders gestaltet, um auch nicht irgendwo in eine Routine zu verfallen, die es dann ja auch manchmal ja sehr zäh macht, das Training dann abzuarbeiten, weil genau dieses Training abzuarbeiten oder Training ist mein Job, das ist halt das, was ich genau nicht möchte. Und man macht den Sport ja nicht, um damit reich zu werden, sondern weil er einem Spaß macht und weil er die Leidenschaft ist. Und ich glaube, das weiß er auch ganz genau. Und deswegen versucht er halt immer wieder eine spielerische Komponente reinzubringen und halt was Neues und was Neues auszuprobieren, so dass es halt nicht langweilig und zäh wird. Und weil er mich vielleicht aber auch einfach so gut kennt und weiß, ich bin kein Routinemensch und ich mag gerne spontan Dinge umschmeißen und ich kann nicht das Gleiche immer wieder machen. Also ja, ich würde sagen, das sind schon so die positiven Seiten, aber manchmal, klar, lange Diskussionen sind dann doch auch ein bisschen zeitraubend, wenn man es so sehen will, ja.
Womit hat er dich denn trainingstechnisch das letzte Mal so richtig überrascht?
Ja, diesen Sommer tatsächlich recht viel, wo ich ja erstmalig so viele Wettkämpfe gelaufen bin. Oft war es dann so, dass man natürlich vor jedem Wettkampf ja in seinem eigenen Kopf eine Routine hat, der Race Week. Und er hat die Race Week jedes Mal ziemlich umgeschmissen, weil er gesagt hat, nee, du hattest jetzt schon so viele Rennen. Und wir nehmen jetzt zum Beispiel das Abschlusstraining und streichen das. Und dann bin ich erstmal so gewesen, okay, wie streichen jetzt das Abschlusstraining? Das brauche ich vor dem Rennen. Und er dann, nee, guck mal, du hattest doch gerade das und das Rennen und wir streichen jetzt das Abschlusstraining. Das sagt er mir aber auch erst nur kurz vorher. Und klar, dann muss ich schauen, dass ich natürlich trotzdem selbstbewusst an der Startlinie stehe und denke mir, okay, ich habe jetzt kein Abschlusstraining gemacht. Aber ich erinnere mich zurück, ich habe ja gerade vor 2 Wochen ein hartes Rennen gehabt. Oder manchmal vorm Wettkampf kommt er dann und sagt an dem Donnerstag, also wenn der Wettkampf am Sonntag ist, heute machst du mal einen kompletten Ruhetag. Und wenn man in der Race Week eigentlich das Gefühl hat, nee, dieser Donnerstag, das ist aber noch ein Tag des lockeren Dauerlaufs und plötzlich sagt er, nee, du machst jetzt einen kompletten Ruhetag. dann ist es aber auch ein Punkt, wo ich nicht anfange zu diskutieren, sondern ich nehme dann den kompletten Ruhetag auf, wenn er mich dann erstmal komplett aus dem Konzept schmeißt, weil ich halt an dem Mittwoch noch nicht davon ausgegangen bin, dass er plötzlich am Donnerstagmorgen sagt, nee, mach einen kompletten Ruhetag. Aber es hat auch fast immer gut getan. Also meistens ist es eher so, dass er dann halt sagt, streiche was oder nimm etwas weg, wo ich selber dann eher die Tendenz dazu hätte, das dann trotzdem doch zu machen, wenn ich halt sozusagen meinen eigenen Plan geschrieben hätte. Aber dadurch, dass er das dann sagt, kennt er mich halt genau und sieht halt auch an, er guckt halt sich die Herzfrequenzvariabilitätsdaten an, schaut sich die Herzfrequenzdaten der einzelnen Läufer an und sieht dann einfach, okay, lieber ein bisschen ausgeruhter an der Startlinie stehen, als halt müde sein.
Ja, du hast jetzt schon von den vielen Wettkämpfen diesen Sommer, dieses Jahr gesprochen, muss man ja sagen. Und deine Saison war echt ziemlich vollgepackt, ja. Also du bist 3 Straßenmarathons gelaufen bisher. Das war Hannover, Düsseldorf, Frankfurt. Einige Halbmarathons noch dazu. Bergläufe, den Jungfrau-Marathon, Trail-WM, ein UTMB-Rennen am Eiger. Siri-Senai bist du gelaufen. Also bevor wir vielleicht so auf einzelne Rennen auch eingehen, wie blickst du auf dieses Jahr im Gesamten so zurück? Hey Benny, was hast du da am Arm? Sieht irgendwie edel aus.
Kennst du die Firma Amazfit?
Amazfit? Nie gehört.
Ich bis vor kurzem auch nicht. Und da scheint es aber einen großen neuen Player zu geben im Segment der GPS-Sportuhren. Das Ding, was ich hier am Arm trage, nennt sich T-Rex 3 Pro. Und das ist das Topmodell von Amazfit.
Okay, und was kann die?
Das ist natürlich immer eine gute Frage bei so Uhren. Die einfachere Frage wäre wohl, was kann sie nicht? Die T-Rex 3 Pro kann wirklich alles, was so eine moderne High-End-Sportuhr im Jahr 2025 halt so können muss. Da fehlt es wirklich an nichts. Da ist von dem hochwertigen Gehäuse mit Titanlünette, Saphirgas und kontrastreichem AMOLED-Display, da geht es weiter über ja, sämtliche Sensoren, die enthalten sind, wo ein ganzes Gesundheitsmonitoring möglich ist, bis hin zu Offline-Karten, die halt die beste Navigation ermöglichen.
Klingt erstmal gut, aber wie du schon sagtest, das können ja inzwischen ziemlich viele Modelle. Gibt es denn noch irgendwas, was die T-Rex 3 Pro besonders macht?
Verstehe, du willst also den heißen Scheiß. Also die Uhr hat eine integrierte Taschenlampe. Das finde ich echt ziemlich nützlich. Die ist auf jeden Fall hell genug, dass man damit den Trail hinunterkommt. Ansonsten ist mir aufgefallen, dass die Smartwatch-Funktionen bei den Amazfit-Modellen echt schon weit entwickelt und fortgeschritten sind. Also Musik hören ist ja mittlerweile Standard, aber das Ding hier hat jetzt auch ein Mikro und einen Lautsprecher. Also du kannst mit deiner Uhr sprechen oder halt mit deiner Mama, wenn sie dich mal auf dem Trail anruft und du das Telefon nicht aus dem Rucksack nehmen willst.
Ja, das ist natürlich praktisch. Also normalerweise lasse ich es ja läuten, wenn ich auf dem Trail bin, aber naja, bei meiner Mama, da muss ich schon gleich rangehen.
Ja, das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, immer bei der Mama rangehen. Statt mit deiner Mama kannst du aber auch einfach nur mit der Uhr sprechen. Da ist zum Beispiel eine KI-App enthalten. Die kann dir sämtliche Fragen beantworten. Das ist jetzt eher noch so Basic-KI. Ich habe es auch nicht wirklich genutzt, aber nur mal als Beispiel, dass Amazfit in dem Bereich wirklich schon ganz vorne dabei ist.
Okay, krass. Obwohl du mich ja eher mit so ganz profanen Dingen überzeugen kannst.
Ja, das ist auch kein Problem. Das Profanste an der Uhr neben den ganzen Hightech und der Funktionsfülle, die sie mitbringt, ist natürlich ihr Preis. Also mit 399 Euro für das High-End-Modell ist die Amazfit T-Rex 3 Pro ja schon krass konkurrenzfähig. Und auch das einfachere Modell, die normale T-Rex, die immer noch unfassbar viel kann, ist natürlich nochmal günstiger.
Okay, jetzt hast du mich. Wer mehr über die Amazfit T-Rex 3 Pro erfahren will, findet alle Infos in den Shownotes. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit dem Podcast.
Ich würde sagen, es war mein stärkstes Jahr, um es mit einem Wort auszudrücken. Also körperlich habe ich mich am stärksten dieses Jahr gefühlt, die meisten Wettkämpfe gemacht. Es ist jetzt nicht, dass jetzt vielleicht da so eine Bestzeit im Marathon gefallen ist. Aber die Fülle an Rennen und so die Erfahrung, die ich dieses Jahr gesammelt habe, das hatte ich noch nie davor. Also besonders im letzten Jahr mit den Olympischen Spielen war alles auf einen Wettkampf ausgerichtet und dementsprechend konnte ich mich nicht an vielen anderen Wettkämpfen ausprobieren. Und dieses Jahr stand so das Ausprobieren im Vordergrund und auch mal so ein bisschen ins kalte Wasser springen, Rennen machen, wo man jetzt nicht jedes Detail vorher planen konnte. Und bin jedes Rennen durchgegangen, hatte kein DNF, kein Rennen, was ich jetzt irgendwo komplett in den Sand gesetzt habe. Also ich bin schon sehr zufrieden mit diesem Jahr, absolut.
Und körperlich auch alles gut verkraftet?
Ja, genau. Also das ist das, was ich meine mit, es war mein stärkstes Jahr, weil ich durchweg an der Startlinie stand und einfach gut durchgekommen bin. Also ich konnte mich von Rennen zu Rennen gut erholen und ich habe auch das Gefühl, dass mich besonders bei den Trailrennen jedes Rennen weitergebracht hat, in dem Sinne, dass ich körperlich stärker und besser geworden bin. Also Man hat natürlich von jedem harten, langen Downhill zum Beispiel, ich meine, das kennst du selber, eine gute Adaptation, dass man im nächsten Downhill dann in den Oberschenkeln umso stärker ist. Und besonders die Trailrennen finde ich muskulär auch viel schneller zu verarbeiten als die Straßenläufe.
Das finde ich sowieso bemerkenswert, also dass du halt einerseits auf der Straße halt wirklich hohes Niveau gezeigt hast, also deine Straßenmarathons waren alle so, ich glaube 2,26 bis 2,28 in der Range bist du irgendwie gelaufen und da war noch, war Frankfurt dabei mit irgendwie miesen Bedingungen und so weiter, also da hast du definitiv abgeliefert, aber andererseits hast du halt auch im Trailrunning irgendwie richtig fette Ausrufezeichen gesetzt, wenn ich das so sagen darf, also damit meine ich auch wirklich jetzt Trailrunning, also jetzt nicht Berglauf oder Vertical, also ich meine, da warst du schon immer auf einem hohen Niveau, aber jetzt Trailrunning, zum Beispiel jetzt beim Eiger, wo du den E51 gelaufen bist, der wurde, glaube ich, verkürzt, ne? Da waren dann irgendwie so um die 40 Kilometer mit 2300 Höhenmetern, den bist du in 4 Stunden 13 gelaufen und bist auch Erste geworden. Oder Siri Sinal, da bist du um ein Haar aufs Podium gelaufen und hast echt große Namen hinter dir gelassen. Also ich erinnere mich, dass du zum Beispiel Miao Yao hinter dir gelassen hast. Die ist die OCC-Siegerin gewesen dieses Jahr. Das heißt, nur aufs Trailrunning geblickt, war das vielleicht für dich so die erste richtige Trailrunning-Saison für dich überhaupt?
Ja, ganz genau. Also es war die erste Saison, wo ich diese langen Rennen gemacht habe und auch mit langen Downhills, mit vielen international hochkarätigen Namen. Und trotzdem habe ich mir also das vorher gar nicht so ausgemalt, dass ich zum Beispiel den Eigerlauf und Sierra Sinal, weil ich mir eigentlich gedacht habe, okay, Sierra Sinal möchte ich auch gut vorbereiten, möchte da vorher die Strecke kennenlernen, möchte die ein bisschen üben. Und es war aber dann so, ja, den Eiger gelaufen, mich schnell erholt. Und ich glaube, es waren ja dann nur 2 Wochen oder 3 Wochen, wenn ich mich nicht täusche, bis Sierra Sinal. Und dann komm, das nimmst du jetzt auch noch mit, weil Essex hat damals zu mir gesagt, komm, jedes Rennen lernst du so viel dazu, auch wenn es nicht gut wird, dann kennst du ja die Strecke fürs nächste Jahr und das ist doch super, dann hast du sie dir schon angeschaut. Und das war dann auch das, was mich überzeugt hat, dann doch mit dem Zug dahin zu fahren und sagen, okay, dann sehe ich die Strecke und nächstes Jahr kann ich da richtig gut laufen. Aber dann war es halt so, ich bin das Rennen gestartet und habe mich wirklich stark gefühlt und habe dann gedacht, nee, komm, dann hol doch schon dieses Jahr raus, was geht. Und das war wirklich ein Wahnsinnsrennen. Also ich würde sagen, Sierra Sinal ist so ein Rennen, da habe ich ja jetzt nicht gewonnen. Ich bin nicht als Erste durchs Zielband gelaufen, sondern ich bin halt mit den anderen gelaufen, wurde mal auch am Ende wieder zum Teil überholt etc. Ich meine, es hat eigentlich um jeden Platz gekämpft, aber es ist eins der Rennen, wo ich am meisten stolz drauf bin dieses Jahr oder fast sogar am stolzesten drauf bin, weil das Ergebnis so mit am überraschendsten kam, dadurch, dass ich es halt als nicht so ein Fokusrennen eigentlich gesehen habe. Und ich auch weiß, an welchen Stellen ich da deutlich noch was rausholen kann, wenn man halt ja den wirklich schnellen Kurs dort auch nochmal übt und genau die einzelnen Ecken kennt. Und es war an dem Tag auch total heiß. Also der Start von Sierra Sinal ist um 11 oder 12 Uhr. Und es war eine absolute Hitzeschlacht da hoch. Und man läuft ja auch wirklich mit total vielen guten Männern da lang. Also im Wald ist es total staubig und es ist wirklich eine Wahnsinnsatmosphäre. Also sowas habe ich bei keinem Rennen bisher erlebt im Trail, dass es auch einfach so dicht auf dicht ist. Also man läuft nie allein, man sieht auch kaum wirklich den Untergrund vor sich, weil so viele Menschen gleichzeitig auf diesem Trail sind. Also durch die ganzen guten Männer, die halt auch dort starten. Und so viele Fans auf der Strecke, so ein Gebrüll und dann halt am Ende auch ein brutaler Downhill. Also ich habe mir komplett unter den Fersen 2 Riesenblasen geholt. Ich glaube, die meisten, die Traillaufen, kennen das. Ich habe erst gedacht, warum sind meine Füße plötzlich so heiß? Aber dann habe ich es halt gespürt, dass es halt unter beiden Fersen 2 Riesenblasen gab. Und ja, also ich habe im Ziel auch wirklich, also so irgendwie fast geheult, aber nicht jetzt irgendwie über das Ergebnis oder so, sondern einfach nur, weil diese 3 Stunden, ich hatte genau 3:00, so schnell verging. Also so schnell gingen noch nie 3 Stunden rum. Und man war emotional total fertig danach. Einfach so, okay, krass, 3 Stunden, komplette Achterbahn der Gefühle auch während des Rennens, weil man ja immer Passagen hat, die einem besonders gut liegen, die einem schlechter liegen. Und auf der Strecke war es auch so, also dass ich ja auch überrascht war, welche Platzierungen ich hatte bis Hotel Weißhorn. Also da lag ich auf der dritten Position und das konnte man dann zwischendurch gar nicht mehr so realisieren. Und dann ja wurde man aber wieder überholt. Also die Maude Mathies hat mich überholt, dann habe ich sie wieder überholt, dann hat sie mich wieder überholt. Und ja, das war einfach total verrückt. Und ich bin ins Ziel halt gekommen und als ich das dann so nach einer Stunde verarbeitet habe, habe ich ja halt gedacht, okay, ich will das auf jeden Fall jetzt sofort nochmal machen. Also ich habe schon so viele Punkte gesehen, die ich halt verbessern könnte und war so, nee, ich will das jetzt nochmal laufen. Weil es halt am Ende, wie du gesagt hast, auch so knapp war, dass man das Podium verpasst hat. Ja, dass mich dieses Rennen so motiviert hat, jetzt auch ja in der Zukunft mich wirklich mit dem Besten messen zu wollen, weil das ist genau das, was auch meiner Persönlichkeit entspricht. Also ich liebe den Wettkampf. Und das ist richtiger Wettkampf, ja.
Es war super spannend zu verfolgen. Du, wie du schon gesagt hast, du lagst ja lange Zeit in der Top 3 und am Ende war es dann der Downhill, glaube ich, wo dich dann nochmal zwei Läuferinnen überholt haben. Und es war dann irgendwie, ich glaube, eine Minute oder sowas, warst du dann hinter der Top 3 auf Platz 5 eingelaufen. Ja, du hast jetzt gesagt, du hast in dem Rennen auch gemerkt, was du noch verbessern kannst. Ist es tatsächlich dann die letzte Passage der Downhill gewesen, wo du sagst, ah ja, da liegt noch Potenzial?
Ja, es ist ein bisschen vor dem letzten ganz steilen Downhill gewesen, also letzte ganz steile Downhill bin ich zusammen mit Oria runtergelaufen. Aber vorher gibt es so ein Stück, das geht so zickzack durch den Wald, auch so größtenteils bergab. Und da bin ich einfach ein bisschen ungeschickt um die Ecken gelaufen. Also mir war nicht so ganz klar, wann geht's rechts, wann geht's links. Und da habe ich Zeit liegen lassen und da hat mich dann, wie du angesprochen hast, Katie Scheidt von hinten überholt und dann auch wieder Maude Mathies und dann waren die beiden halt weg.
Sind das eigentlich Namen, die dir als, sag jetzt mal Straßenläuferin, aber die dir geläufig waren, so Katie Scheidt zum Beispiel?
Ja, doch schon, auf jeden Fall. Also ich verfolge Trail seit einigen Jahren und ja, das sind natürlich die Namen, die man kennt.
Warum war denn Trailrunning in dieser Saison dann ein größerer Fokus als sonst bei dir?
Das liegt tatsächlich an meinem Vater, weil er gesagt hat, dieses Jahr nach dem Olympischen Jahr nutzen wir das Jahr, um auch an der Kraftausdauer zu arbeiten und um einfach einen anderen Reiz im Sommer zu setzen. Und klar kann man auch einen anderen Reiz setzen, indem man jetzt zum Beispiel viel Straßenrad fährt oder noch viel schwimmen geht oder ähnliches, aber für mich passt es sehr gut, im Training viel im Gelände zu trainieren, weil ich finde, das macht mich auch besser für die Straße. Und es macht mir viel Spaß. Und dieses Jahr hat einfach perfekt gepasst, dadurch, dass wir kein internationales Highlight hatten, wo ich starten wollte im Sommer, wie halt mit Paris mit dem Jahr davor, sodass ich dann gesagt habe, okay, dann nutzen wir das und versuchen uns bei den ganzen Trailläufen.
Du hast ja eben auch schon so die Stimmung an der Strecke in Siri-Sinal angesprochen, die ja dir sehr gut gefallen hat. Und ich habe in einem relativ aktuellen Artikel mit dem Titel »Zwischen Alpen und Asphalt« aus dem Magazin Blick in die Kirche, was mir jetzt nichts sagt, aber da ist ein Porträt über dich drin. Und da steht, Zitat, es sind nicht nur die Berge, die sie begeistert, sondern auch die Menschen, Alphornbläser am Wegesrand, Zuschauer in den kleinen Dörfern, die alle anfeuern aus Respekt vor der Leistung, Zitat Ende. Da werden ja so Dinge aufgezählt, die ich immer gerne so als Trailkultur bezeichne, ja. Also ist Trailrunning vielleicht auch mehr für dich als jetzt der reine sportliche Wettkampf um Platzierungen?
Ja, absolut. Also ich finde im Trailrunning, man läuft halt nicht, klar nicht gegen die Uhr und man läuft nicht auf Pace, man folgt nicht einem Pacemaker, sondern man läuft halt gegen die Gegebenheiten. Und ich finde, das hat für mich so etwas total Magisches. Also besonders jetzt aus dem Berglauf kommend, also ich meine, der Jungfrau-Marathon war ja mein erster großer Bergmarathon. Und einfach dieses Gefühl zu haben, du hast ein Ziel, was oben auf dem Gipfel liegt. Und ja, die Gegebenheiten sind die Herausforderung und du musst dein eigenes Körpergefühl so gut einschätzen können, dass du selber nicht überpaced. Und die Uhr sagt dir nicht, ob du überpaced, wenn du irgendeinen Schnitt ausrechnest oder ähnliches. Und du weißt auch nicht, ja, wie steil wird's noch, weil man kennt die Strecke natürlich nicht auswendig. Und ich finde, das ist so etwas ganz Natürliches. Also man versucht mit den eigenen körperlichen Mitteln die Berge hoch und runter zu laufen. Und ich finde, das ist so etwas, was auch in der heutigen Zeit, wenn man schaut, mit, weiß ich nicht, ganz vielen Lauf-Influencern und ähnlichen, die Pace posten und Strava und etc. Und es ist alles ein bisschen davon losgelöst. Und das schätze ich sehr.
Also es ist so ein bisschen intuitiver und nicht so ein reines Zahlenspiel, sage ich mal.
Ganz genau. Und das ist auch das, was ich am Wettkampf ja so auch schätze. Also ich liebe halt, wie ich gesagt habe, mit anderen Frauen laufen, sich duellieren, zu schauen, wie ist die Atmung der anderen und sowas. Also das hat man dann im Berglauf eventuell auch. Aber wenn man es nicht hat, dann hat man halt die Gegebenheiten, mit denen man sich misst. Und ich finde, das macht so ja etwas ganz Besonderes aus.
Nach welchen Kriterien teilst du das Jahr denn so in die Straßenphasen und in die Trailphasen ein? Also quasi, wie entscheidest du, wann du was in welcher Abfolge laufen möchtest?
Das ist aktuell noch sehr, sehr leicht zu beantworten, dadurch, dass ich alle meine Berg- und Trailrennen eigentlich in den Alpen oder jetzt mit Ausnahme einmal der Pyrenäen gemacht habe, ist die Saison dadurch im Sommer. Und im Sommer sind keine Straßenläufe oder nicht unbedingt die Hauptstraßenmarathons. Und dementsprechend ist der Sommer für mich die Berg- und Trail-Saison und Frühjahr und Herbst dann eher die Straßenlaufsaison. Dadurch, dass ich jetzt auch nicht irgendwo, ja, eigentlich nicht so gerne irgendwo weit hinfliege für Rennen, sondern im Sommer ist mir besonders Spaß, macht halt mit dem Camper unterwegs zu sein. Und ja, dann halt auch am Eiger halt vorher da im Grindelwald zu campen, dann vom Campingplatz zum Rennen zu gehen, danach wieder zurück zum Campingplatz. Also das ist für mich dann so ein Stück weit ja dann auch Urlaub um das Rennen drumherum. Und dann fährt man mit dem Camper halt zum nächsten Rennen oder mit dem Zug. Und ich finde, das ist so ein schönes Gefühl halt, dass man den Sommer halt in den Alpen nutzen kann, wo halt auch das Wetter dementsprechend ist.
Ja, vom Eiger hast du auch im Achilles Running Podcast erzählt, den habe ich mir angehört, und da hast du erzählt und berichtet, dass du eigentlich gar nicht mit diesem Sieg gerechnet hast und dass du auch so ja geradezu Bammel ein bisschen vor dem langen Downhill dann in der zweiten Hälfte hattest. Ja, inwiefern hast du dein Training im Vorfeld auf Trailrunning hin angepasst? Du hast jetzt gesagt, du bist mit dem Camper auch vor Ort gewesen, das heißt, du konntest dann die Downhill-Belastung wahrscheinlich auch ganz gut schon simulieren, oder?
Ja, also ich hatte nicht so viel Respekt, dass mir jetzt irgendwie muskulär die Oberschenkel zugehen oder ähnliches. Also, dass ich die Strecke bewältigen kann, da war ich mir schon sicher, aber es ist natürlich immer die Frage, wie schnell laufe ich den Downhill runter. Und am Eiger ist der Uphill und das flache Stück vielleicht nicht so technisch, aber der Downhill zum Teil schon. Und da habe ich vorher keine Erfahrung gehabt, um zu sagen, wie schnell komme ich da runter und verliere ich nicht alle Zeit, die ich mühsam an den anderen Passagen erlaufen habe im Downhill, weil ich vielleicht einfach ja mit den Steinen und auf anderen Dingen ja nicht schnell genug bin. Und am Start war Therese Lebeuf aus der Schweiz und sie ist ja sehr gut im Downhill. Sie war Dritte der Weltmeisterschaften in Innsbruck. Und dann hatte ich natürlich Respekt, dass sie mich bergab einholt. Und als ich aber dann, also der Downhill war komplett am Stück, die ungefähr 2000 Höhenmeter runter. Und als ich dann aber unten angekommen war und sie hatte mich nicht eingeholt, dann ja habe ich mich unfassbar gefreut, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Ich habe gedacht, sie überholt mich halt im Downhill. Und dann ist die Frage, danach waren es nochmal 10 Kilometer profiliert, komme ich da wieder ran? Aber ich bin halt den Downhill runtergekommen und sie hatte mich nicht gekriegt. Und darüber war ich dann auch ziemlich überrascht. Weil während des Downhills kann man sich natürlich nur mit den Männern neben sich messen. Und da gibt es immer welche, die unglaublich stark sind im Downhill. Die fliegen dann an einem vorbei. Dann gibt es aber auch andere, die man wieder selber überholt. Also daran sieht man ja nicht so genau, wie es jetzt eigentlich mit den anderen Frauen auf der Strecke. Und man hat ja auch keinerlei Informationen.
Jetzt waren es ja beim Eiger nicht nur die Höhenmeter oder Fragen der Lauftechnik, sage ich mal, sondern auch ja der Renndauer. Ne? Also du warst halt über 4 Stunden unterwegs. Das ist ja fast doppelt so lang wie ein normaler Marathon für dich, also fast. Heißt das, dass auch deine Longruns dann länger wurden in der Vorbereitung?
Ich bin eigentlich häufig länger unterwegs, also auch im Marathontraining. Dann nicht unbedingt spezifisch, aber ja, längere Trailrunning-Touren oder Misch aus Wandern und Trailrunning oder Powerhiken habe ich auch im Vorfeld viel gemacht und machen wir eigentlich auch schon seit Jahren im Training. Also ich mache total gerne einfach Bergtouren Und deswegen war die Belastungsdauer für mich nicht unbedingt neu. Früher bin ich sehr viel auch Rennrad gefahren oder Mountainbike und bin da auch öfters 4 Stunden unterwegs gewesen. Also die Länge der Strecke habe ich da weniger als die Herausforderung tatsächlich gesehen. Also ich finde, so kürzer der Traillauf eigentlich ist, also für viele ist jetzt ein E51 wahrscheinlich auch eher ein kürzerer Lauf, auch wenn es aus meiner Perspektive dann zeitlich gesehen eher längerer ist, desto schneller muss man halt über das Technische laufen. Das denke ich mir dann auch immer, wenn ich lieber länger unterwegs bin, dann hätte ich ja mehr Zeit. Also, dass ich lange durchhalten kann, das weiß ich eigentlich auch. Und da habe ich wenig Bedenken.
Wenn ich es richtig gesehen habe, bist du beim Eiger ohne Stöcke gelaufen, oder?
Genau. Ich bin noch nie im Wettkampf mit Stöcken gelaufen.
Ist der Gedanke, Stöcke einzusetzen, dann doch noch zu fremd für dich? Oder kannst du dir das theoretisch schon vorstellen?
Im Training habe ich es jetzt schon öfters gemacht. Im Wettkampf kann ich es mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, weil ich glaube, ich aktuell einfach schneller bin ohne Stöcke noch.
Weil du bist ja eigentlich im Winter zumindest auch so begeisterte Skilangläuferin. Also mit Stöcken müsstest du ja eigentlich gut zurechtkommen, so vom Handling her.
Ja, inwieweit man das übertragen kann, weiß ich natürlich noch nicht genau. Müssen wir mal meine Stocktechnik im Trailrunning analysieren. Aber tatsächlich ist Skilanglauf immer ein wichtiger Bestandteil unseres Trainings. Und auch dieses Jahr habe ich schon zweimal Livigno gebucht und werde auch da wieder viele Kilometer auf Skien unterwegs sein. Aber auch nicht nur klassisch, sondern auch Skating. Oder größtenteils tatsächlich sogar Skating, weil das mehr Spaß macht, auch wenn es von der Lauftechnik etwas weiter entfernt ist. Und man da die Stöcke natürlich auch anders einsetzt. Aber klar, das klassische Laufen kommt eigentlich vielleicht dem Stockeinsatz im Trailrunning etwas näher. Und ich trainiere aber auch bewusst, besonders im Winter, den Oberkörper, den Rücken und auch die Arm- und Schultermuskulatur. Weil ich auch die letzten Jahre gespürt habe, dass wenn man einfach im Winter etwas mehr Muskulatur aufbaut, man den ganzen Sommer dann davon profitieren kann.
Also ich habe jetzt schon rausgehört, dass bei dir im Trainingsalltag Alternativtraining auch eine große Rolle spielt. Deswegen frage ich jetzt gar nicht so nach so Kilometerumfängen im Laufen oder so, sondern vielleicht so allgemeiner nach Trainingszeit. Ja, also wie sieht es so bei dir normalerweise aus in der Hochphase deines Trainings? Wie viel Zeit in der Woche kannst du überhaupt als Nicht-Vollzeit-Profi dem Sport widmen?
Es gibt Phasen in der Lehre, da haben wir sehr viel zu tun. Das ist dann immer, wir haben sozusagen so eine Art Blog-Seminare. Also da haben wir dann Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr in Präsenz. Aber andererseits findet auch viel online statt, dadurch, dass es eine private Hochschule ist, wo wir Bachelorstudierende haben. Das heißt, ich bin schon recht flexibel meistens. Und tatsächlich sind in der speziellen Marathonvorbereitung die Trainingsstunden gar nicht so hoch, da ich da schon versuche, die letzten 6 Wochen bis zu 180 Wochenkilometer zu laufen und mache dann auch fast kein Alternativtraining zusätzlich. Das heißt, ich komme dann vielleicht auf, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, 15 Stunden laufen. Hinzu kommt dann natürlich Physiotherapie, Stabi-Training und vielleicht nochmal am Abend 45 Minuten Rolle zur Erholung. Also das Alternativtraining nimmt dort eher einen Erholungszweck ein. Und der Fokus ist wirklich im Marathontraining auf Qualität und den Wochenkilometern. Während in der allgemeinen Vorbereitung, wenn ich jetzt Zeit habe im Trainingslager und ich fahre wie jetzt im Winter zum Beispiel Skilanglauf, dann können das auch in der Kombi mit Skilanglauf und Laufen mal 25 Wochenstunden sein. Dann habe ich natürlich aber auch gut Zeit, plus vielleicht Stabi und Nachbereitung, dann investiert man in den Sport 30 Wochenstunden. Und ich finde es aber auch sehr wichtig, dass man diese Variation in den Umfängen hat, weil auch genau diese Variation in den Trainingsbelastungen dem Körper immer wieder neuen Reiz gibt. Also es macht wenig Sinn, das ganze Jahr hindurch konstant, sagen wir mal, 15 bis 18 Wochenstunden zu trainieren, sondern lieber mal 2 Wochen wirklich einen Overload im Trainingslager zu haben mit an die 25 Wochenstunden, dann auch natürlich mit Alternativtraining, so viel kann man nicht laufen, und dann aber auch mal wieder eine Erholungswoche drin zu haben, wo man halt nur 6-7 Stunden trainiert hat. Und wir bauen das Training eigentlich ganz klassisch immer auf, also 3 Wochen Belastung und dann wieder 1 Woche Entlastung. Und so hat man halt auch wenig Monotonie und der Körper muss sich immer wieder lernen, neu anzupassen. Und in Zeiten, wo man natürlich sehr viel trainiert, ist man dann auch einfach müde und nicht so leistungsfähig. Aber ich finde, der Körper lernt auch mit der Gesamtbelastung besser umzugehen und auch vielleicht für die Zukunft dann für längere Wettkämpfe schon frühzeitig was zu lernen.
Jetzt sind wir ja schon voll in der Sportwissenschaft drin. Es geht um Reize, es geht um Variation. Vielleicht machen wir einen kleinen Exkurs. Ich habe deine Dissertation tatsächlich online gefunden, die ist auch frei zugänglich. Für die, die es interessiert, packe ich den Link mal in die Shownotes. Die heißt Belastung und Erholung im Ausdauersport, eine psychophysische Betrachtung unter besonderer Berücksichtigung von Alter und Geschlecht. Das ist ein schöner Titel schon mal. Und ich fand den Begriff psychophysisch ziemlich interessant. Der war mir vorher noch gar nicht so geläufig, aber das nur am Rande. Also dich interessiert ja aus wissenschaftlicher Perspektive, könnte man sagen, allgemein der Ausdauersport. Würdest du sagen, dass Trail und vielleicht insbesondere auch Ultratrail noch so ein bisschen eigene Forschung erfordert oder reicht da im Prinzip die allgemeine sportwissenschaftliche Forschung schon aus?
Ich würde nie sagen, die Forschung reicht aus. Und in dem Bereich auf jeden Fall nicht. Also viele Forschungsarbeiten finden in meinen Studien natürlich mit Sportstudierenden statt, mit durchschnittlich Trainierten und zum größten Teil auch immer auf dem Radergometer, weil man dort einfach am einfachsten Messungen durchführen kann. Also Feldstudien im Trailrunning und im Ultratrail sind bisher sehr dürftig und ich glaube, da gibt es auch in Zukunft noch viel zu entdecken.
Hast du denn selber so mal Momente gehabt im eigenen Training oder im Wettkampf, wo du von etwas überrascht warst und wo du so dachtest, hey, das müsste man eigentlich mal wissenschaftlich untersuchen?
Puh, so Momente gibt es viele, ja. Spontan fällt mir jetzt kein Beispiel ein, aber so Momente gibt es viele und auch oft, dass ich dann danach auf PubMed gehe und schaue, gibt es denn da schon zu Untersuchungen? Und wenn nicht, dann frage ich mich, warum gibt es die denn doch noch nicht? Und das müsste man doch mal untersuchen. Also das ist ein häufiger Moment, aber aktuell fällt mir jetzt, kein Beispiel ein.
Alles gut. Jim Wormsley hat mir vor ein paar Jahren mal im Interview gesagt, Laufen ist Laufen. Ja, also man soll es nicht zu kompliziert machen. Ich glaube, mittlerweile würde er es vielleicht auch ein bisschen differenzierter betrachten und sagen, ja, Trailrunning ist schon irgendwie ein eigener Sport. Ja, der hat irgendwie zwar viele Gemeinsamkeiten mit dem Straßenlauf, aber es ist auch einige entscheidende Unterschiede, ja. Wie siehst du das? Ist Laufen gleich Laufen oder ist Trailrunning dann doch irgendwie was Eigenes, was Besonderes?
Definitiv was Eigenes. Also als gute Straßenläuferin bin ich nicht unbedingt gut im Trail. Auf keinen Fall. Und ich spüre das auch, dass ich jedes Mal, wenn ich die Disziplin wieder wechsle, Zeit brauche. Also einfach nur fit sein auf der Straße und dann zu denken, man sei gut im Trail, also das wissen wir, dass dem nicht so ist. Und ich selber brauche, ja, man kann schlechte Wochen fahren, aber bestimmt 6-8 Wochen, um nach einem Straßenmarathon voll leistungsfähig zu sein auf dem Trail. Dadurch, dass einfach man im Straßenlauf so monoton trainiert, so mit der gleichen Schrittfrequenz, mit dem gleichen Fußaufsatz und auch besonders die Sehnen und Bänder, die halt lange in der Adaptation brauchen, ganz anders nur trainiert im Flachen. Und du hast auch dieses Jahr wieder gespürt. Also ich bin ja dann im Frühjahr, was du angesprochen hattest, also neben Halbmarathon und 10 Kilometer ja noch den Hannover-Marathon gelaufen, kurz danach den Düsseldorf-Marathon und bin dann an den Berg gegangen und der erste Berglauf war dann am Nebelhorn. Puh, und meine Achillessehnen und meine Bänder und alles waren noch gar nicht so richtig darauf vorbereitet. Also ich hatte noch den Rennsteiglauf als Zwischenstation gemacht, aber der war natürlich noch nicht so steil und die Zeit hat nicht ausgereicht von Ende April dann bis, es war glaube ich Ende Juni, um wirklich volles Potenzial am Berg zu haben. Und da spürt man, dass es zwei unterschiedliche Disziplinen sind. Also wenn man dann diese Anpassung einmal durchlaufen hat, dann ist es halt auch wieder ein neuer Reiz für den Körper und man hat davon einen Benefit. Aber man kann diesen Zeitraum auch nicht überspringen. Also jetzt zu sagen, okay, Laura, du machst doch beides, du machst so Straßen- und Traillauf, deswegen hier, wie wäre es, da macht man mal Straße, da macht man mal Trail. Also man kann nicht einfach wild diese Rennen mischen, sondern man muss sich schon genau überlegen, wie baut sich die Saison auf, weil das schiefgehen kann. Gleichzeitig auch andersrum, also wenn man vom Traillauf kommt, ist es glaube ich klar, dass man dann auch wieder eine Zeit braucht, um auf der Straße wirklich den perfekten Abdruck im Carbon-Schuh zu finden und dann auch muskulär 42 Kilometer die Pace halten zu können. Ganz witzig, deswegen habe ich auch tatsächlich dieses Jahr dann den Frankfurt-Marathon so gemacht, weil der war nur 4 Wochen nach der Berg- und Traillauf-Weltmeisterschaft. Das heißt, ich habe da eigentlich nicht den Anpassungszeitraum eingehalten und habe 2 Wochen danach schon den München-Halbmarathon gemacht und dann, wie gesagt, 4 Wochen danach den Frankfurt-Marathon. Und war dann da doch überrascht, dass ich es so gut muskulär durchgebracht habe, in nur halt 4 Wochen Rückanpassung. Also ich würde fast sagen, die Rückanpassung vom Trail zum Straßenlauf geht schneller als vom Straßenlauf zum Trail.
Woran liegt das? Was meinst du?
Vielleicht so ein bisschen am neuromuskulären und koordinativen auf dem Trail. Also ich muss ja wirklich sehr frisch sein und nach einem Marathon bin ich ja erstmal, also neuromuskulär auch total ermüdet. Also selbst wenn ich ja dann kardiovaskulär wieder fit bin, spüre ich ja einfach, dass ich nicht so eine Reaktionsfähigkeit habe. Dass ich nicht so koordinativ in der Lage bin, schwierige Abschnitte zu laufen. Und ich glaube, da braucht man einfach wieder Zeit, um dann spielerisch im Trail wieder reinzukommen. Und diese Zeit kann man nicht überspringen. Und dann, was ich halt auch gesagt habe, dass halt einfach die Sehnen und Bänder ganz anders beansprucht werden, also besonders auch die Achillessehne. Und wir wissen ja, dass Sehnen auch eine lange Anpassungszeit haben. Und die ist vom Straßenlauf zurück zum Trail schon sehr lange, ja.
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann würdest du sagen, also wenn man jetzt kurze Zeiträume betrachtet, ist der Mix aus Straße und Trail schwierig, zumindest wenn man in beiden das volle Potenzial abrufen will und auch gesund bleiben will. Aber in einem großen Zeitabstand, wenn man jetzt rauszoomt, ja über Jahre vielleicht sogar, würdest du das schon sagen, dass dich der Straßenlauf zu einer besseren Trailrunnerin macht und umgekehrt, als Trailrunnerin bist du dann im Endeffekt auch eine bessere Straßenläuferin?
Also die eine Richtung schon mal auf jeden Fall. Vom Trailrunning profitiere ich im Straßenlauf. Das habe ich einfach selber gespürt. Also ich hatte, um ein Stück zurückzugehen, meine Bestzeit 2:28.02 2021 gelaufen. Und bin dann keine Bestzeit mehr gelaufen im Straßenlauf. Und ich spiele da immer viele Faktoren mit rein. Bis Ende 2023, wo es dann die 2:24.32, wie von dir angesprochen wurde. Also ziemlich großer Step. Und wenn ich mir anschaue, was ist auf dem Weg dahin passiert, ich habe angefangen, Berg- und Trailrunning zu machen und hatte auch 2 Sommer, wo ich sehr intensiv viele Trailrennen gemacht habe und Bergläufe. Und bin dann immer wieder zurück auf die Straße gekommen und hatte auch einfach, wenn ich mir meinen Laufstil anschaue, in den 3 Jahren dort deutliche Veränderungen gesehen, wenn ich sehe, die Ermüdungsresistenz meiner Oberschenkelmuskulatur, die ist deutlich besser. Und aber auch der mentale Aspekt. Ja, auf der Straße kommen mir die 42 Kilometer mittlerweile gar nicht mehr so lang vor. Aber auch zum Beispiel in der Phase hatte ich halt solche Rennen wie den Jungfrau-Marathon drin, die ja 42 Kilometer mit 2000 Höhenmeter sind, die halt so zeitlich viel länger dauern. Und ich glaube, vieles davon hat dazu beigetragen, dass ich eine bessere Straßenläuferin geworden bin. Gut, und um es jetzt andersrum zu beantworten. Ja, ich würde sagen, man braucht schon eine gewisse Grundschnelligkeit auf den Trails. Also wir wissen ja auch, dass die Konkurrenz immer weiter zunimmt, dass Schnelligkeit gefordert ist. Aber ich glaube, auch ohne gute Straßenläuferin zu sein, kann man auf Weltniveau im Trail unterwegs sein. Also es ist ja nicht zwingend notwendig, dass man eine super schnelle Marathon-Bestzeit stehen hat, auch wenn das vielleicht nice to have ist. Man kann ja auch anders Schnelligkeit trainieren. Aber ja, ich würde es nicht vielleicht jedem Trailläufer ans Herz legen, dass er unbedingt jetzt noch Marathon laufen muss, um dann besser zu werden. Vielleicht eine 10 Kilometer.
Da höre ich gerade ganz viele Trailrunner aufatmen. wie blicken denn so deine Kolleginnen und Kollegen aus dem Laufumfeld auf deine Ausflüge auf die Trails?
Ich würde sagen, gemischt. Ich hatte schon das Gefühl, dass in diesem Zeitraum, den ich eben angesprochen hatte, wo ich lange keine Straßenlauf-Bestzeit-Marathon gelaufen bin, viele mich schon abgeschrieben hatten. Und dann so, jetzt geht's ja auch noch auf die Trails, ist das Anfang vom Ende. Keine Ahnung. Und dann ist es schön, wenn man gegenteilig überraschen kann. Es gibt ja auch viele Straßenläuferinnen oder Straßenläufer, die sich ja auch im Trail versucht haben. Und vielleicht auch bei dem einen oder anderen hochkarätigen Rennen an die Startlinie gestellt haben und dann überrascht waren, dass es vielleicht doch nicht so lief, wie sie sich das gewünscht haben. Und ich glaube, es ist einfach nicht für jeden diesen Mix zu machen. Und ja, man hatte manchmal das Gefühl, dass man halt in der Trail-Szene so ein bisschen so ankommt wie, ah, jetzt ist da die Straßenläuferin und die versucht jetzt auch noch auf dem Trail, oh nee. ja, und im Straßenlauf, weiß ich nicht, ist vielleicht manchmal das Vorurteil, im Traillauf wäre es so einfacher, irgendwie Erfolg zu haben oder ähnliches, oder die Rennen sind nicht so messbar, hört man ja auch oft. Also man muss ja dieses ganze System erstmal verstehen. Ich meine, es gibt so viel Trailläufe und man fragt sich dann als Außenstehender ja oft, okay, ist dies nun ein gutes Ergebnis oder wie ordne ich dieses Ergebnis ein? Das ist natürlich alles nicht so messbar und ich glaube, das macht es auf beiden Seiten vielleicht nicht immer ganz so einfach zu verstehen.
Ein Versuch, es messbar zu machen, ist ja die ITRA mit dem ITRA Performance Index und da habe ich mal geschaut, man kann sich das ganz gut so nach Ländern sortieren lassen, ja, so Bestenlisten nach dem ITRA-Score sozusagen und da zählst du aktuell unter den deutschen Frauen schon zu den Top 5 im Land. Also genau gesagt bist du mit, was war es, 773 Punkten auf Platz 4. Wusstest du das? Interessiert dich das?
Oh, also ich wusste, was mein ITRA-Score ist, aber tatsächlich im nationalen Vergleich bin ich überrascht. Nee, das wusste ich nicht.
Und wusstest du, dass die Top 3 beim Eiger Ultra Trail, also beim E51, wo du ja gewonnen hast, dass das eine direkte Quali für den OCC in Chamonix ist?
Ja, das wusste ich. Und ja, das ist auch eine rechte, ich würde sagen, ein bisschen zwiegespaltene Story, weil es war so, dass zum Beispiel welchen Podcast zu erzählen, aber ja, also Essex hatte mir gesagt, dass es eventuell möglich wäre, den OCC auch dieses Jahr schon zu laufen, obwohl meine Quali ja aus diesem Jahr ist und nicht aus dem letzten Jahr. Aber dadurch, dass ich bei Olympischen Spielen im letzten Jahr gestartet bin, konnte ich dementsprechend im letzten Jahr keine Quali laufen. Und ich war auch in Chamonix vor Ort und hatte mir die OCC-Strecke in Teilen angeschaut davor. Und dann tatsächlich bis zuletzt gehofft, dass ich starten kann. Und dann war es aber leider nicht so, dass die Quali für dieses Jahr schon gegolten hat.
Das heißt, jetzt war es schon von vornherein auch der Plan, dich für den OCC zu qualifizieren?
Ja, also ich wollte schon genau das Podium beim Eiger machen, um eine OCC-Quali zu haben.
Also nochmal weitergefragt, das heißt, du wirst nächstes Jahr beim OCC starten?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich will beim OCC starten, aber wir haben nächstes Jahr natürlich ein Problem. Und zwar haben wir das letzte Mal in der Geschichte eine europäische Marathonmeisterschaft im Rahmen der European Athletics Championships in Birmingham im Marathon. Das heißt, wir haben das letzte Mal einen Teamwettbewerb, wo wir mit dem DLV eine Mannschaft stellen können. Und die Norm dafür ist 2,27 im Marathon. Also die Norm habe ich auch schon. Ich werde auf dem Weg dahin jetzt eh noch Straßenläufe laufen. Ja, und dann ist halt die Frage, man kann nicht beides machen. Also der ist am, ich glaube, 15. August in Birmingham. Und das wäre jetzt auch genau dieser Zeitraum, der nicht ausreicht, um dann beim OCC ein paar Wochen später jetzt eine gute Leistung zu bringen. Also man kann jetzt nicht sagen, ich laufe die EM in Birmingham im Marathon und mache den OCC. Das heißt, es muss auf jeden Fall noch eine Entscheidung fallen, was es dann wird.
Also für mich ist das eine ganz klare Entscheidung. Also die Straßen von Birmingham, die bestimmt auch schön sind, aber hey, Mont Blanc, Chamonix.
Ja, ich weiß. Ich höre auch immer beides. Also ja, es ist halt es ist das letzte Mal die Europameisterschaft in Birmingham und es ist ein Teamwettbewerb. Also das finde ich daran auch sehr reizvoll. Und insgesamt mag ich es halt sehr, im Marathon Meisterschaften zu rennen, die ohne Pacemaker sind, ein reines Frauenrennen. Also das ist das, was mir auch im Straßenlauf am meisten Spaß macht. Und ich sehe auch meine Zukunft nicht unbedingt, dass ich irgendwie nur Zeiten hinterher jage, sondern es stehen für mich auf dem Straßenlauf noch viele Rennen an, die ich gerne machen möchte. Also neben Meisterschaften sowas wie die Majors, Boston Marathon, New York Marathon. Also Strecken, die nicht ganz flach sind, sondern leicht profiliert, was mir eh besser liegt und wo es halt nicht allein um die Zeit geht, sondern auch um Taktik und um halt dieses Duell Frau gegen Frau. Und das macht so ein bisschen den Reiz für Birmingham aus. Andererseits weiß ich, wie traurig ich dieses Jahr war, als ich mir den OCC vom Streckenrand angeschaut habe. Und ich war besonders traurig, dadurch, dass die Strecke ja dann auch noch geändert wurde. Beim OCC, vielleicht erinnert ihr euch. Und die Strecke sozusagen in Teilen ja dann für alle unbekannt und neu war. Und ich glaube, das hätte mir besonders gelegen, dadurch, dass ich die Originalstrecke ja auch noch nicht geübt habe. Also wenn ich mich an das Gefühl zurückerinnere, dann denke ich mir, es muss der OCC sein. Und dann denke ich wieder an Birmingham. Also ich stehe da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Aber natürlich muss man auch erstmal für Birmingham nominiert werden. Und wir haben ja auch viele gute deutsche Straßenläuferinnen in Deutschland. Also ich kann jetzt, wie gesagt, wirklich noch gar keine Tendenz da so richtig sagen, auch wenn wir hier im Trail-Podcast sind.
Okay, also die Saisonplanung 2026 ist noch nicht abgeschlossen. Aber stimmt, dieses Jahr beim OCC, das wäre wirklich deine Strecke gewesen. Ich glaube, hinten raus waren es dann auch 10 mehr oder weniger flache Kilometer, glaube ich. Genau, das wäre dir, glaube ich, entgegengekommen. Vielleicht nochmal so ein bisschen zum Schluss kommend jetzt auch langsam. Zu dem Artikel, den ich ja schon mal zitiert hatte, zwischen Alpen und Asphalt. Da war nämlich noch ein ganz interessantes Zitat, was ich total spannend fand von dir. Zitat, klar, genieße sie es zu siegen, doch gerade Niederlagen bleiben mir manchmal in besserer Erinnerung, um daraus Kraft zu schöpfen. Zitat Ende. Da stellt sich mir die Frage, eine Niederlage als Kraftquelle? Also eine Niederlage tut ja eigentlich erstmal weh, oder? Und weckt ja so Zweifel vielleicht auch an den eigenen Kompetenzen. Wie kann das trotzdem als Kraftquelle taugen?
Oh ja, da sprichst du etwas an. Also ich würde sagen, auf meine Karriere zurückblickend hatte ich auch viele Niederlagen und viele Tiefpunkte. Also ein sehr markanter war, dass ich trotz gelaufener Olympianorm, die damals 2:29:30 war, die ich dem 2:28 gelaufen bin, mir dann nicht nach Tokio fahren konnte, weil wir einfach in Deutschland so viele starke Frauen haben und ich nicht zu den Top 3 gezählt habe. Und das hatte mich extrem frustriert und ich wollte erstmal Abstand gewinnen vom Straßenlauf und war wirklich an so einem Tiefpunkt, hatte auch gar keine Motivation, irgendwie weiter zu trainieren. Aber es ist auch sowas, was wahrscheinlich so sein sollte, weil das für mich der Weg war, um überhaupt in die Berge zu gehen und zu sagen, ich versuche mich im Berg- und Trailrunning. Also das hat mir so viele neue Wege geöffnet, dass ich mir jetzt denke, vielleicht ist das so, also es ist so gut, dass es so passiert ist. Und auch dadurch, dass dann Paris wahrscheinlich für mich die deutlich schöneren Spiele waren als Tokio. Und es hat mir ja dementsprechend neue Wege geöffnet und eine ganz neue Perspektive gegeben. Also ich wäre niemals, wenn ich in dem Jahr in Tokio gelaufen wäre, dann zum Berg- und Trailrunning, zumindest nicht in dem Jahr und wahrscheinlich auch nicht im folgenden Jahr gekommen. Weil tatsächlich ich aus meiner früheren Leichtathletik-Karriere, wo wir noch im Mittelstreckenlauf waren, wusste, dass mir Bergintervalle eigentlich gar nicht gut liegen. Und ich mir eigentlich sicher war, dass bergauf gar nicht so meins ist. Ich habe immer gesagt, ich laufe gerne flach und bergab, aber bergauf habe ich mich immer gescheut. Und ich glaube, das war aber auch so ein bisschen etwas, weil ich dachte, ich wäre bergauf nicht gut, war ich auch nicht gut. Also ich hatte gar kein Selbstbewusstsein, immer wenn es im Wettkampf bergauf ging und auch im Training. Und wollte dann halt so mir eigentlich eine neue Herausforderung setzen, etwas, was ich nicht gut kann, zu probieren. Also das ist häufig meine Motivation tatsächlich auch. Also auch mit dem Eiger zum Beispiel hätte ich mir auch eine leichtere OCC-Quali aussuchen können als den Eiger. Und habe trotzdem auch gesagt, nee, ich möchte aber den machen, weil ich lieber ein Rennen mir suche, was schwierig ist, um mich halt auch selber herauszufordern. Und wenn das dann nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Ja, und der andere Punkt ist, ich finde, wenn man also eine Niederlage hat oder von einem Rennen frustriert ist oder damit unzufrieden, dann beschäftigt einen das sehr lange, zumindest mich. Und ich überlege dann halt immer, was hätte ich besser machen können? Kann ich das nicht nochmal jetzt laufen? Also meistens will ich immer nochmal wiederholen, um es besser zu machen. Und dadurch, dass ich im Training nie mit Musik oder Podcast laufe, sind dann diese Negativgedanken umso mehr präsent. Aber sie treiben mich vorwärts. Also dieses, ich möchte das jetzt nochmal machen, gibt mir unglaublich viel Motivation, dann auch groß zu träumen und in die Zukunft zu gucken. Also dann sehe ich viele Dinge, okay, das möchte ich nochmal machen, das möchte ich gerne besser machen, hier will ich an mir arbeiten. Also das ist das, was mir dann eigentlich ziemlich viel Kraft gibt. Also ich bin dann mit dieser Leistung dort vielleicht nicht zufrieden. Und das gibt einem halt dann diese neue Motivation und auch dieses Visualisieren von anderen Zielen und dieses, Tagträumen, was wäre, wenn, während eines Dauerlaufs. Und deswegen würde ich sagen, sind Niederlagen unschön und ich ärgere mich auch unglaublich darüber und ich hadere auch sehr, sehr lange dabei, damit, also mit mir selber. Also ich sehe den Fehler immer meistens nur bei mir selber. Also auch wenn das Wetter nicht gut war, dann klar ärgere ich mich, denn es gibt immer jemanden, der auch bei schlechten Bedingungen gut gelaufen ist. Also hätte ich es ja auch hinbekommen können. Das ist vielleicht nicht immer nur die beste Eigenschaft, das an sich selbst auszutragen. Aber es gibt mir auf jeden Fall persönlich diesen Ansporn und dieses Feuer, was man dann halt ins nächste Rennen mitnimmt. Und sehr oft bin ich aus Phasen, wo ich vorher tief gefallen bin, dann vielleicht ja länger sozusagen für mich, habe ich länger für mich hingearbeitet, habe mich wenig gezeigt, aber dann daraus sehr stark zurückgekommen.
Laura, ich fand, das war jetzt ein wirklich schönes Schlussplädoyer. Es hat mich echt total gefreut, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Du bist ja aktuell auch gar nicht zu Hause in Kassel, sondern ich habe dich in Spanien erreicht, oder? Das heißt, die Saison scheint noch gar nicht so richtig vorbei zu sein, oder? Wie sieht's aus?
Genau, ich bin gerade in der Sierra Nevada, also auch in den Bergen in Spanien. Das ist in so einem kleinen Skiort, Bradolano heißt der. Aktuell ist hier die Heizung nur kaputt. Es ist sehr kalt, deswegen sitze ich auch mit Mütze, wie du eben gesehen hast. Die Heizung geht jetzt ja auch schon länger nicht. Ich hoffe, sie geht aber bald wieder.
Und was machst du da gerade?
Trainieren. Genau.
Okay, also ich freue mich auf jeden Fall, dich immer an der Startlinie eines Trailrenns zu sehen und dann hoffentlich auch im nächsten Sommer irgendwo. Ja, also gerne mehr davon. Aber bis dahin erstmal natürlich viel Erfolg dann im nächsten Kapitel des Straßenlaufs, das ja im Frühjahr dann anstehen wird. Also ja, wo immer du dann läufst, hau einen raus und danke für deine Zeit, Laura.
Ja, vielen Dank, Christian, und auch vielen Dank für deine spannenden Fragen. Und ich muss dir trotzdem auch noch sagen, ich finde, ihr habt den schönsten Trailer am Anfang eures Podcasts. Also ich höre den sehr gerne.
Danke, das Kompliment höre ich gerne. Okay, mach's gut. Danke dir.
Gerne. Mach's gut, Christian.